Ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, weil ich könnte natürlich jetzt mit einstimmen, ja, habt ihr unsere Gesellschaft auch erkannt in dem, was JP vorgelesen hat? Die Reichen, die Oberen machen, was sie wollen. Andere werden fies behandelt. Die Priester, ihr habt es auch gelesen, die entheiligen Gott, halten sich nicht mehr an die Sabbate. Und, da können wir natürlich mit einstimmen und ganz negativ auf unsere Gesellschaft schauen. Aber mir liegt Vers 30 auf dem Herzen. Und ich wünsche euch jetzt für diese Predigt Gottes Segen, dass er seinen Heiligen Geist groß in euch werden lässt, dass ihr versteht, was er euch heute ganz persönlich sagen möchte. Amen. Vers 30, ich lese ihn nochmal vor. Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Das müsst ihr euch mal bewusst machen. Nur ein Mensch würde den Unterschied machen. Nur einer, der wirklich von ganzem Herzen an Gott glaubt, würde dazu führen, dass Gott nicht so hartherzig ist, nicht so schwer drauf reinschlägt auf eine Stadt, auf ein Land. Manchmal denken wir immer von der Mehrheit aus. Wenn ganz viele böse sind, dann muss Gott die doch alle bestrafen. Nein, es geht um einen Menschen, den Gott hier sucht, der für ihn eintritt, für ihn in die Bresche springt. Und das würde Gottes Zorn abhalten. Und der Titel der Predigt ist, bist du dieser eine Mensch? Dazu auch noch später mehr. Wichtig ist gerade in unserer Gesellschaft heutzutage, Gott lässt sich nicht beeindrucken von Mehrheiten noch von Minderheiten, die komische Ansichten haben, die nicht seinen Geboten entsprechen. Gott lässt sich beeindrucken und sogar von Gerichtsstrafe und Fluch abhalten, wenn es nur einen einzigen Menschen gibt, der ihn achtet, sein Wort ehrt und der nach ihm fragt, nach der Wahrheit, die Gott sagt, dass es wahr ist, nach dem Weg, den Gott für uns bereitet hat. Gestern hat mir jemand geschrieben, er war im Gottesdienst und die Pastorin in der Nähe von Frankfurt am Main hat halt über Matthäus 25 gepredigt und das geht über das Weltgericht. Und die hat einfach gesagt, das gibt kein Weltgericht. Das ist nur eine nette Geschichte, die Jesus hier erzählt, es gebe keinen Teufel und so weiter und so fort. Ehrt man so das Wort Gottes? Ich kann ja mit einigen nicht einverstanden sein oder anderer Meinung sein, aber das Wort Gottes ist heilig. Da kann ich nicht sagen, das, was da steht in der Bibel, stimmt nicht. Ob mich über Gott erheben oder als Mensch sagen, was in der Bibel steht, stimmt und das stimmt nicht, geht nicht. Und Gott sucht Menschen, die sein Wort für heilig befinden, es ehren und dementsprechend auch ihr Leben ändern. So einen Menschen sucht Gott hier, einer von 100.000, einer von 80 Millionen. Nur einer. Und Gott ändert seine Meinung. Eine kleine, winzige Minderheit reicht, dass Gott sein Urteil, sein Gericht abwendet. Und da fallen uns natürlich besonders zwei Städte ein, Sodom und Gomorra. Dort war es genau so und Gott hat auch gesucht nach Gerechten in Sodom und Gomorra. Und war bereit, sein Urteil zu revidieren. Das wurde ja komplett dem Erdboden gleichgemacht. Weil, und so sagt es die Bibel, die Menschen dort ihm den Rücken zuwandten und schwer sündigten. Und dann, und das ist unheimlich wichtig, tritt Abraham vor Gott. Und ich lese euch dieses Gebet, dieses Ringen mit Gott mal vor. Und das ist genau unser Thema heute. Das 1. Mose 18, die Verse 22 bis 33. Ich versuche ein bisschen schnell zu lesen. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat herzu und sprach, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen in Sodom und Gomorra? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach, finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Ich lese jetzt nicht alles vor. Abraham verhandelt weiter. 40 Gerechte. Ach Gott, sei doch gerecht. 30 Gerechte. 20 Gerechte. Und am Ende stimmt Gott zu, wenn ich nur 10 Gerechte finde in Sodom und Gomorra, dann werde ich es nicht vernichten. Und wieder dasselbe Thema. Eine kleine Minderheit, die gerecht ist. Und das kann nur ein Mensch sein, der nach Gott fragt. Und er würde Sodom und Gomorra nicht vernichten. Und das ist unheimlich wichtig. Was heißt es denn für unser Gebetsleben und für unsere Fürbitten für Israel, Ukraine, für Erweckung hier? Wenn unser Gebet Gott so ins Nachdenken bringt, dass man sogar mit ihm verhandeln kann, dann ist unser Gebet so wichtig, wichtiger, als wir bisher es praktizieren. Wir wissen, dass es wichtig ist. Aber wir können Gott dazu bewegen, sein Urteil zu ändern, abzuändern. Natürlich ist immer die Gefahr, dass wir denken, mit unserem Gebet muss Gott dann das machen, was wir wollen und wünschen, tut er nicht. Aber die Stelle zeigt, dass unser Gebet Gottes Fluch, Gottes Gericht abändern kann. Dass er bei Menschen, die uns lieb und teuer sind, Krankheit abwenden kann. Hinauszögern kann, Gesundheit schenken kann, wo eigentlich Krankheit, vielleicht sogar Tod auf dem Plan stand. Gott kann es ändern und unser Gebet wird gehört. Am Ende geschieht Gottes Wille, keine Frage, aber er interessiert sich für unser Gebet. Wir können ihm vom Unheil, vom Fluch über jemanden oder eine Stadt oder ein Land abwenden. Ihr wisst es, Sodom und Gomorra ist untergegangen, die 10 wurden nicht gefunden und Gott hat seinen Willen trotzdem durchgesetzt. Aber er hat geschaut, ob er die findet und hat es dann anders gemacht. Er hat die Gerechten eben rausgeführt aus Sodom und Gomorra. Und die, die ihm den Rücken zugewandt haben, die sich nicht für ihn interessiert haben und gesündigt haben, schwer gesündigt haben, sagt die Bibel, die wurden vernichtet. Nochmal, die Gefahr, das Gebet falsch zu verstehen, ist immer da. Es ist kein Automat, wir werfen keine Münze rein, dann kommt das raus, was wir haben wollen. Aber Gott hört uns. Unser Gebet ist Bitte und Anfrage an Gott und er entscheidet. Aber macht euch mal bewusst, was für Chancen und Möglichkeiten wir mit dem Gebet haben. Mit dem Sprechen mit dem Allmächtigen, der uns hört. Und der dann nochmal alles überdenkt und dann ein Urteil fällt nach seinem Willen. Und Gebet funktioniert dann am besten, wenn ich Gott kenne und weiß, was ihm wichtig ist und welches Beten bei Gott gut ankommt. Abraham kannte Gott. Der wusste, dass ihm ein paar Gerechte wichtiger sind als 1 Million Sünder. Nur um es mal zu verdeutlichen. Und deswegen konnte Abraham so beten, wie er gebetet hat. Und mit Gott verhandeln und ihn runterhandeln von 50 Gerechte auf 10. Und es gibt ja noch mehr Tipps, ihr kennt die alle. Ich schaue hier bekannte Gesichter. Im Namen Jesu sollen wir beten. Keine Show draus machen. Es ehrlich meinen. Das Vaterunser beten. Es gibt so viele Tipps und noch mehr, wie ein Gebet eben gut gebetet wird. Nur dazu muss man in die Bibel schauen und lernen, Gott kennenlernen. Und wissen, dass er gnädig und barmherzig ist, gerne vergibt. Und dann können wir das einsetzen im Gebet. Wir können anfangen, ja Gott, du bist doch gnädig und barmherzig. Vergib mir meine Schuld. Schenk mir einen Neuanfang und dann wissen wir, das will er. Das ist Gott vom Charakter her. Das will er und er will es gerne umsetzen, wenn wir ihn darum bitten. In Hesekiel sucht Gott eine einzige Person, die für ihn in die Bresche springt. Das ist ein Spruch aus der Belagerung von Städten, damals in Israel genauso wie im Mittelalter. Die Stadt war dicht, die Festung war zu, aber alle haben versucht, einen kleinen Spalt in der Mauer kaputt zu machen. Man hat meistens gebuddelt, dann hat man Balken drunter gepackt, ein Feuer gelegt, ist abgehauen und wenn das Feuer die Balken zerbrannt hatte, dann fiel der Turm oder der Teil der Mauer ein. Muss eine unheimliche Arbeit gewesen sein, darunter zu buddeln. Und dann war die Bresche offen. Und dann ging es darum, wer Er kennt das innerhalb der Burg, innerhalb der Stadt und rennt in diese Bresche, in dieses Stückchen Mauer, was offen ist, und verteidigt es. Wer springt in die Bresche? Die Gefahr dabei, selbst überrannt zu werden und umzukommen, ist natürlich hoch. Aber das will Gott. Wer springt in den Teil, der kaputt ist? Wer steht für meinen Namen? Wer kämpft für mich? Darum geht's, wenn ich für jemanden in die Bresche springe. Ich fülle den Schwachpunkt aus an der Mauer. Meistens kamen dann Leute von hinten mit allem möglichen Gerümpel und haben versucht, dieses Loch zu flicken. Da kommt dann gleich Jesus noch mit in dieses Gleichnis, in dieses Bild. Mutige, schnelle Kämpfer brauchen wir. Braucht Gott einen, der in die Bresche springt. Für Gott, für Jesus, für seinen Namen. Und wieder die Frage, bist du dieser eine Mensch, der sagt, Gottes Gebote, Gottes Wort ist mir wichtiger als die Mehrheit. Ich riskiere Kopf und Kragen für meinen Herrn. Bist du das? Sind Sie das? Wenn du jetzt denkst, ich doch nicht. Ich bin doch vielleicht schuldig, ich bin klein, ich habe viel Fehler gemacht, ich habe gesündigt. Ich kann das nicht sein, der für Gott in die Bresche springt. Ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg, dass wir selber zweifeln, dass wir dieser Held sind, glänzende Rüstung, ohne Schuld, ohne Sünde, die diesen Platz einnehmen kann. Eigentlich müssten wir klein werden und sagen, ich bin es nicht. Ich bin Sünder, ich bin schuldig geworden. Ich habe mich nicht an deine Gebote gehalten. Aber allein das ist, glaube ich, das Richtige. Allein, dass ihr heute hier seid, qualifiziert euch zu diesem Menschen, der in die Bresche springt für Gott. Denn Sodom und Gomorra, die Menschen, haben Gott den Rücken zugewandt. Das steht da so wörtlich drin. Da haben schwer gesündigt, also haben sie sich nicht für Gott interessiert. Ihr seid hier oder vor dem Bildschirm, weil ihr euch für Gott interessiert, von ihm was hören wollt. Und vielleicht wisst, dass wir alle Sünder sind, ohne Ausnahme, und diese Vergebung brauchen. Und ich glaube, das qualifiziert uns, wenn wir selber erkennen, eigentlich bin ich nicht dafür geeignet. Ich bin ein Wurm, kein Mensch und erst recht nicht der Held, der in glänzender Rüstung in die Bresche springt. In Jesaja, Kapitel 28, Vers 16 lesen wir, wer glaubt, der flieht nicht. Und wenn wir glauben, dann drehen wir Gott nicht den Rücken zu, auch als Sünder nicht. Wir fliehen nicht, sondern wir gehen zu Gott. Bitten um Vergebung, bitten um Gnade, um Barmherzigkeit. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Zu seiner Schuld zu stehen und sagen, hier bin ich Gott, aber ich bin ein Sünder. Ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Gnade. Deswegen sind wir hier. Und Gott hat uns ein Angebot gemacht und deswegen sind wir heute hier. Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit Gott uns dieses Angebot machen kann. Jesus ist an unserer Stelle in die Bresche gesprungen, hat praktisch Gottes Gerichtsurteil abgehalten, hat den Riss in der Mauer, in unserem Herzen, in unserer Seele, in unserer Beziehung zu Gott zugemauert, überbrückt, freigemacht, wie ihr es nehmen wollt. Wir können mit Gott versöhnt sein, wenn wir wollen. Jesus bringt das in Ordnung. Und es ist nur Jesus. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 1, vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Umgekehrt, bist du mit Jesus Christus verbunden, gibt es keine Verurteilung mehr für dich. Wenn du Angst hast und überlegst, bin ich gut genug vor Gott, dann kannst du nur sagen, nee, bin ich nicht. Aber mit Jesus bin ich das. Kolosser 1, Verse 21 bis 22. Das gilt auch für euch. Einst standet ihr Gott fremd und feindlich gegenüber. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Zeit bei euch im Leben. Einst standet ihr Gott fremd und feindlich gegenüber und habt das durch eure bösen Taten gezeigt. Aber weil Christus in seinem menschlichen Leib den Tod auf sich nahm, hat Gott jetzt mit euch Frieden gemacht. Als sein heiliges Volk steht ihr jetzt rein und fehlerlos vor ihm da. Hebräer 4, Vers 16. Jesus tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Das Einzige, was wir zu tun haben, ist, Jesus selbst darum zu bitten, unsere Schuld zu vergeben. Wir müssen sie zugeben, auf fromm bekennen und im Namen Jesu fragen bei Gott, vergibst du mir dafür? Wegen Jesus Christus. Und nichts anderes heißt es, heilig und gerecht vor Gott zu sein. Nicht dieses Heiligsprechen, was die katholische Kirche macht, das ist Blödsinn. Doch wieder wäre das ja wegen unserer Taten. Aber es geht darum, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, unsere Sünde wegnimmt, damit wir rein und fehlerlos vor Gott dastehen können. Und wenn du das sagst, dass du das getan hast oder gleich machst, dann kannst du sagen, ich bin heilig und vor Gott bin ich gerecht, gerechtfertigt worden durch Jesus Christus am Kreuz. Ich weiß, das hört sich komisch an. Sebastian der Heilige, Dietmar der Heilige, Dorothee. Aber wer Jesus Christus annimmt und seine Sünde durch sein Sterben am Kreuz sich vergeben lässt, ist vor Gott heilig und zählt als Gerechter. Und dann zählt der Spruch eben von Ezekiel, einen Gerechten, eine Gerechte sucht Gott und dann kannst du dich melden. Dann geht wegen dir Langhagen nicht unter. Dann geht wegen dir die Kirche nicht unter. Dann geht wegen dir Deutschland nicht unter. Gott schaut auf Minderheiten, auf eine Person, die gerecht und heilig ist. Und ich weiß, hier sind einige von uns gerecht und heilig, weil sie erkannt haben, dass sie ohne Jesus Christus vor Gott nicht bestehen können. Also, gleich biete ich euch an, im Allgemeinen oder auch ganz persönlich, im Namen Jesu diese Vergebung zu bekommen. Wir werden gleich eine Stille haben und nach der Stille, in der ihr dann die Gelegenheit habt, Gott eure Sünden in aller Stille, müsst ihr nicht laut bekennen, zu sagen, zu bekennen und ihr bittet dann im Stillen auch um die Vergebung Jesu Christi, dann spreche ich euch zusammen die Vergebung zu. Wer das nochmal persönlich hören möchte, das mache ich ja immer gerne am Buß- und Bettag, der darf dann nach vorne kommen und ich spreche ihm persönlich nochmal die Vergebung unseres Herrn Jesus Christus zu, weil er am Kreuz gestorben ist. Aber woran ich euch noch gerne erinnere, ist euer Gebet. Wenn ihr danach also eine reine Beziehung habt zu Gott, versöhnt seid mit ihm, dann könnt ihr es so machen wie Abraham, dann könnt ihr beten, bitten, Fürbitte halten für andere Menschen, für den Frieden in dieser Welt, in Israel, in der Ukraine. Ihr könnt bitten, dass Menschen zum Glauben kommen, die bisher irgendwie noch so ein verstocktes Herz hatten. Nutzt das, wenn ihr versöhnt seid mit Gott durch Jesus, dass ihr euer Gebet nicht vergesst, eure Fürbitte, wie Abraham das getan hat. Ihr müsst euch einfach klar machen, mit wem wir reden. Daniel Kapitel 2, Vers 21 sagt das so wunderbar. Gott ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Und wenn Gott das kann, dann nutzt bitte euer Gebet, dass ihr Gott darüber redet. Er kann Putin absetzen, kann Zelensky absetzen, er kann alle Politiker absetzen und neue einsetzen. Und er kann Zeit und Stunde ändern, wenn es um kranke Freunde geht, Menschen, die nicht glauben wollen. Gott ist der richtige Ansprechpartner und er hört dir zu. Wie immer der Aufruf, ich auch, könnten alle mehr beten. Ich weiß, es klappt im Alltag nicht so, das kenne ich ganz genauso, will euch kein schlechtes Gewissen machen, nur ich möchte euch ein bisschen motivieren, dass ihr das ruhig mal vielleicht einmal mehr macht in der Woche und ganz konkretes Ziel habt, wofür ihr Gott bittet. Vielleicht sogar heute Abend, wenn ihr wisst, ich gehe ganz sauber nach Hause, ohne Sünde, ohne Schuld, ich bin freigesprochen worden durch Jesus Christus, dann nutzt diesen Abend vielleicht für ein Gebet. Muss ja nicht stundenlang sein. Reichen manchmal 5, manchmal 10 Minuten. Amen. Wir singen das nächste Lied.